Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Deutschland ist bereit, eine Garantie für sämtliche Sparguthaben bei Banken zu übernehmen. Zurzeit soll außerdem ein Krisentreffen einen Rettungsplan für die angeschlagene Hippo Real Estate erarbeiten. Dann: Im Irak kommen 11 Menschen bei einer Razzia von US-Streitkräften ums Leben. Später: China nach den Spielen. Das olympische Dorf wird zum Pilgerort, die Minderheiten bleiben streng überwacht. Und ein Dichter geht auf Distanz. Kritische Gedanken von Nicaraguas Ex-Kulturminister Ernesto Cardenal zu seinem Land. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Deutschland nimmt die Finanzkrise ernst. Der Staat will eine Garantie für alle Sparguthaben bei Banken übernehmen. Dies gab ein Sprecher des Finanzministeriums bekannt. Diese Garantie gelte unbegrenzt. Zudem sucht die Regierung intensiv nach einer Lösung für die angeschlagene Hypothekenbank Hypo Real Estate. Bei einem Krisengipfel sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, ein Bankrott der Bank hätte schwerwiegende Folgen.
Die Bundesregierung sagt am heutigen Tag, dass wir nicht zulassen werden, dass die Schieflage eines Finanzinstituts zu einer Schieflage des gesamten Systems wird. Deshalb wird auch mit Hochdruck daran gearbeitet, die Hypo Real Estate zu sichern. Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Private Finanzinstitute hatten gestern die Zusage zur Rettung der Bank zurückgezogen. Offenbar benötigt die Hypo Real Estate mehr Geld als zunächst angenommen. Anfang Woche war man von 35 Milliarden Euro ausgegangen. Auch in Belgien berät die Regierung über die Rettung einer Bank. Es geht dabei um die Bank Fortis. Am Freitag hatten die Niederlande den niederländischen Teil der Bank verstaatlicht. Möglich ist, dass auch die belgische Regierung die Bank voll übernimmt. Bei einer Razzia der amerikanischen Streitkräfte in Irak sind nach Militärangaben 11 Menschen getötet worden, darunter 3 Frauen und 3 Kinder. Auf der Suche nach einem Verdächtigen hatten die US-Soldaten in Mosul in Nordirak ein Haus durchsucht. Dabei gerieten sie unter schweren Beschuss. Ein Aufständischer zündete schließlich eine Sprengstoffweste. In Georgien haben die russischen Streitkräfte einen ersten Kontrollposten nahe der Grenze zu Südossetien geräumt. Dies bestätigte das georgische Innenministerium. Nach dem Georgienkrieg im August hatte Russland Sicherheitszonen um die abtrünnigen georgischen Regionen Südossetien und Abchasien eingerichtet. Diese müssen laut dem russisch-georgischen Abkommen bis zum Freitag geräumt werden. Der jüngste Angriff der kurdischen Arbeiterpartei PKK auf türkische Grenzsoldaten ist international scharf verurteilt worden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, EU-Chefdiplomat Javier Solana und NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer sprachen den Angehörigen der Opfer ihre Anteilnahme aus. Die PKK-Kämpfer waren aus Nordirak in die Türkei eingedrungen und hatten einen Grenzposten attackiert, wie der Generalstab in Ankara mitteilte. Unter den Toten seien 15 Soldaten und 23 Angreifer aus den Reihen der PKK. In Rom hat die Weltbischofssynode begonnen. Bis Ende Oktober nehmen mehr als 250 Bischöfe daran teil. Thema ist die Bedeutung der Bibel für das Leben und für die Mission der Kirche. Erstmals werden auch das Oberhaupt der orthodoxen Christen und ein Rabbiner eine Rede halten. Während der Synode lesen mehr als 1200 Vertreter von Kirche, Politik, Kultur und Sport nacheinander öffentlich aus der Bibel vor. Der Europäische Fußballverband UEFA hat Polen erneut mit dem Entzug der Europameisterschaft 2012 gedroht. Die UEFA sei an den Grenzen ihrer Geduld angelangt, sagte der Kommunikationsdirektor der UEFA im polnischen Fernsehen. Eine Voraussetzung für die Ausrichtung der EM seien gute Beziehungen zwischen dem nationalen Fußballverband und der Regierung. Dies sei in Polen nicht der Fall. In Polen sind Regierung und Fußballverband zerstritten, weil die Regierung den Vorstand des Verbandes abgesetzt hat. Der Fußballverband habe die Korruption zu wenig bekämpft. Der Delegierte der Schweizer Fußballnationalmannschaft, Ernst Lämli, hat seinen Rücktritt angekündigt, auf Mitte 2009. Er werde im November nicht mehr für die Wahl ins Komitee der Swiss Football League kandidieren, sagte der Aargauer in einem Interview mit der Zeitung Sonntag. Lämli ist seit 8 Jahren Delegierter der Nationalmannschaft. Nun will er sich mehr Zeit für die Familie nehmen. In der 11. Runde der Fußball-Super League hat heute der Spitzenkampf zwischen GC und Basel stattgefunden. Marcel Melcher.
Die Grasshopper nutzten ihre erste gute Möglichkeit und gingen nach 14 Minuten durch Ricardo Cabanas mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause gelang dem FC Basel nach einer sehenswerten Kopfballkombination durch Eduardo Rubio der Ausgleich. Schlussresultat GC 1, Basel 1. Im Stade de Suisse haben die Berner Young Boys gegen den FC Sion mit 5:0 gewonnen. Zweimal Marco Schnövli, Marc Schneider, Thomas Häberli und David Degen waren die Torschützen. Sion spielte ab der 63. Minute mit einem Mann weniger, weil Julien Prellier für 2 Fouls vom Platz verwiesen wurde. Xamax und Bellinzona spielen 3:3 unentschieden. Dreimal konnten die Tessiner eine Xamax-Führung ausgleichen, zuletzt in der 91. Minute. In der Tabelle liegt Basel zwar weiter an der Spitze, der FC Zürich kann morgen aber mit einem Sieg gegen Luzern punktemäßig zu Basel aufschließen.
Marcel Melcher. Im Kanton Thurgau haben ausgerissene Schlittenhunde 1 Lamm und 3 Katzen getötet. Nach Angaben der Polizei entwichen am Morgen mehr als 10 Huskys aus einem Bretterverschlag in Etzwilen. Die Hunde seien bis in die Kantone Zürich und Schaffhausen hineingestreut. Einer der Schlittenhunde sei von einem Car überfahren worden. Der Polizei, Tierschützern und privaten Helfern gelang es, bis am späten Nachmittag 7 Huskys einzufangen. Das Wetter bis morgen Montagabend. In der Nacht ziehen dichte Wolken vorüber. Im Norden fällt stellenweise etwas Regen. Morgen lockern die Wolken wieder auf und es gibt teils längere sonnige Abschnitte. Mit mäßigem Südwestwind wird es rund 17 Grad mild. Am Dienstag scheint trotz Wolkenfeldern häufig die Sonne, nur im Süden gibt es teils dichtere Wolken. Dazu wird es bis zu 20 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4 die weiteren Themen. Vertrauen schaffen in Theorie und Praxis. Nach den EU-Krisendiskussionen gestern kann Deutschland jetzt zeigen, wie eine Bankenrettung aussieht. Vogelnest und Wasserwürfel zum Anfassen. Die Chinesen pilgern zu den olympischen Symbolen. Die Reportage aus Peking nach den Spielen und die Frage, was ist mit den Minderheiten geschehen? Schließlich ein Staat am Abgrund. Nicaraguas ehemaliger Kulturminister sieht sein Land verloren. Der Dichter Ernesto Cardenal erzählt. Für die Deutsche Bank Hippo Real Estate geht es nur noch um Stunden. Der 35 Milliarden Euro Rettungsplan, den die Bundesregierung zusammen mit verschiedenen Geldinstituten vor ein paar Tagen verabschiedet hatte, ist gestern Abend geplatzt. Jetzt ringen Vertreter von Regierung, Bundesbank und Aufsichtsbehörden an einem Krisentreffen um einen neuen Rettungsplan. Kommt der nicht zustande, droht dem Finanzinstitut bereits morgen die Insolvenz. Frage an unsere Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Eben sah es doch noch ganz gut aus. Jetzt ist dieser Rettungsplan, diese Bürgschaft geplatzt. Weshalb?
Nun, der Notkredit über 35 Milliarden Euro, den hatte die Regierung zusammen mit Banken auf die Beine gestellt, damals vor einer Woche. Da ging man eben davon aus, dass dieses Paket reichen würde, damit die Hypo-Bank ihr normales Tagesgeschäft weiterführen kann. Dem ist nun aber nicht so. Die Hypo Real Estate braucht offenbar deutlich mehr Geld, um über die Runden zu kommen. Denn inzwischen ist bei der Bank ein neues Liquiditätsloch aufgetaucht. Das hatte dann eben zur Folge, dass die Banken, die ursprünglich helfen wollten, diesen Notkredit zustande zu bringen, nun abgesprungen sind. Ihnen ist diese ganze Rettungsaktion nun zu heikel geworden.
Es ist ein Loch aufgetaucht, das muss ja ein Riesenloch sein. Was weiß man darüber?
Man weiß wenig über dieses Loch, man weiß eben nicht einmal die Höhe dieses Lochs. Die Bank selber soll offengelegt haben, dass ihr Geldbedarf nun doch größer sei als ursprünglich erwartet, das weiß man. Finanzminister Peer Steinbrück, er zeigte sich heute Nachmittag vor den Medien entsetzt über diese Nachricht. Also auch er war offenbar überrascht über diesen neuen Geldbedarf, über dieses neue Geldloch, das da aufgetaucht sei. Entsprechend hart fiel dann auch der Kommentar in Richtung Management der Bank aus. Über den effektiven Geldbedarf der Bank, da wird jetzt viel spekuliert. Da heißt es zum Beispiel, dass die Bank bis zu 50 Milliarden Euro brauche, nur schon um bis Ende Jahr über die Runden zu kommen. Im nächsten Jahr sollen dann weitere Milliarden nötig sein. Das aber, wie gesagt, reine Spekulation. Wie groß das Loch ist und wie es zustande gekommen ist, das bleibt vorläufig im Dunkeln.
Jetzt rauchen die Köpfe an diesem Krisentreffen. Was wären denn überhaupt denkbare Lösungen für die Bank?
Die Regierung hat verschiedene Möglichkeiten. Eine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel bereits vorgestellt heute Nachmittag. Sie hat gesagt, die Spareinlagen, die sollen staatlich gesichert sein. Das soll eben verhindern, dass die Kunden ihre Gelder abziehen und die Banken den Bankensektor zusätzlich unter Druck bringen. Jetzt zu Hypo Real Estate konkret. Das Geld, das diese Bank braucht, kann die Regierung auf verschiedene Arten auftreiben. Vielleicht finden sich ja erneut Banken, die mitzuzahlen bereit sind, wenn sie denn genügend staatliche Garantien im Gegenzug bekommen. Aber auch eine Verstaatlichung der Hypo-Bank ist denkbar, haben wir schon andernorts gesehen. Beispielsweise der Versicherungskoloss AIG in den USA, der wurde ja quasi verstaatlicht. Teile der belgisch-niederländischen Bank Fortis wurden jetzt gerade am Freitag verstaatlicht. Also das auch ein mögliches Szenario. Wie genau dann die Rettung aussieht, das ist noch offen. Die Verhandlungen der Behörden und Banken in Berlin, die laufen auf Hochtouren.
Ja, und diese Verhandlungen, diese ganze Aktion, Rettungsaktion hat eine große Dramatik angenommen. Die Zeit drängt auch. Was, wenn keine richtige Rettung zustande kommt? Was genau droht hier dem deutschen Finanzplatz?
Ja, es steht viel auf dem Spiel, das hat die Regierung klar gemacht. Deshalb laufen ja eben auch diese Rettungsbemühungen mit Hochdruck. Die Hypo Real Estate gehört zu den großen Finanzierern von staatlichen Haushalten, von Gemeinden, aber auch von Geschäftsliegenschaften. Und wenn so ein großer Anbieter zusammenbricht, dann bringt das die gesamte deutsche Wirtschaft unter Druck. Den Bankensektor an sich, die Experten meinen, ein Kollaps der Hypo Real Estate käme einem Erdbeben gleich im deutschen Finanzmarkt. Aber eben auch die Gemeinden und Bundesländer kämen unter Druck. Sie hätten plötzlich Mühe, ihre Projekte, beispielsweise große Infrastrukturprojekte, zu finanzieren. Und dann würden wiederum Aufträge in der Wirtschaft fehlen. Es steht also wirklich viel auf dem Spiel. Und dann, ganz abgesehen noch vom Schock, den die Finanzbranche zu verdauen hätte, wenn die deutsche Regierung heute entscheidet, diese Bank in den Konkurs schlittern zu lassen. Deshalb drängt ja auch die Zeit, so man will möglichst schon vor 2 Uhr nachts eine Lösung. Dann nämlich starten die asiatischen Börsen in die neue Handelswoche.
Das waren Informationen von Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler. Die ganzen Ereignisse und Zusammenhänge auf den Finanzplätzen finden sich auch unter www.drs.ch. Eindrücklich war es, was China der Welt geboten hat mit dem Prestigeereignis Olympische Sommerspiele. 40 Milliarden Dollar hat sich das Peking kosten lassen. Seit vor 10 Tagen die letzten der 11.000 Athleten das olympische Dorf verlassen haben, darf ich jetzt die Bevölkerung an Ort und Stelle umsehen. Bevor unser Korrespondent die weniger prestigeträchtigen Folgen der Spiele in Peking analysiert, nämlich die Menschenrechte, zuerst jetzt die Reportage aus Peking vom neuen Wallfahrtsort der Chinesinnen und Chinesen, dem Olympischen Dorf. ARD-Korrespondent Frank Hollmann.
Dichtes Gedränge in Beitoucheng. Menschenmassen quetschen sich durch die Umsteigestation der U-Bahn Richtung Vogelnest und Wasserwürfel. Vor wenigen Wochen durften hier nur die durch, die ein Olympiaticket hatten. Jetzt darf jeder rein. Auch diese Studienfreunde feiern so ihr Wiedersehen. Wir haben uns 5 Jahre nicht gesehen. Jetzt kommen meine alten Kommilitonen nach Peking und gemeinsam gehen wir ins Olympische Dorf. Ich hatte das bislang nur im Fernsehen gesehen. Die Stadien sind einfach großartig. Wir wollen unbedingt Erinnerungsfotos machen. Olympia war das Größte. Wir haben 7 Jahre darauf gewartet. Wenn jetzt alte Freunde nach Peking kommen, dann begrüßen wir sie natürlich hier. Die Olympiabauten sind die neuen Wahrzeichen der Hauptstadt. Aus dem ganzen Land strömen die Urlauber dafür nach Peking. An den Eingängen zum Olympiagelände bilden sich lange Schlangen. Das ist jetzt anders als bei Olympia, erklärt diese Helferin. Damals waren wir für die Gäste da. Diesmal geht es um uns Chinesen. Herbstferien sind Reisezeit in China. Diese Woche sind jeden Tag über 50 Millionen unterwegs, besuchen ihre Verwandten, steigen auf heilige Berge, kreuzen über den Yangtze. Was diese Ferien für mich bedeuten? Sie sind ein langer Urlaub, Zeit, um sich zu erholen. Eine Woche arbeitsfrei, ein langer Urlaub. In Sachen Freizeit gelten in China andere Maßstäbe als in Europa. Doch längst nicht alle Chinesen können die Füße hochlegen. Nach dem olympiabedingten Baustopp wird auf Pekings Großbaustellen wieder geschuftet. Auch die Große Mauer wird nun weiter restauriert. Anstrengend ist das, sehr anstrengend. Jeden Morgen um 6 Uhr steige ich hier hinauf. Erst um 17.30 Uhr ist Schluss. Doch zu ihrer Verblüffung werden die Bauarbeiter diese Woche nur selten von Ausflüglern gestört. In Herbstferien stürmen normalerweise Heerscharen von Urlaubern die große Mauer. Doch dieses Jahr ist es geradezu ruhig. Das Geschäft ist schlecht, viele Leute kaufen gar nichts, klagt der alte Verkäufer in seiner abgeschabten Militärjacke. Kaum einer interessiert sich für seine Souvenirs. Kleine Modelle von Wachtürmen, Fahnen, T-Shirts mit Mauermotiven. Die Peking-Besucher haben diesmal andere Ziele. Sie wollen endlich mit eigenen Augen sehen, wo Chinas Olympioniken 51 Goldmedaillen gewannen. Gerade im Leichtathletikstadion und in der Schwimmhalle wurden so viele Weltrekorde gebrochen. Allein deshalb sind sie sehenswert. In diesen Stadien ist unglaublich viel passiert. In der Erinnerung von uns Chinesen wird dieses Ereignis am längsten Bestand haben. Diese Orte sind unser Stolz. Das war Olympia und darauf haben wir uns so lange gefreut. Ich finde, das sind heilige Orte.
Der Bericht von Frank Hollmann aus Peking. Die Bevölkerung, die sich für die Prestigebauten begeistert, das kann nur im Sinn der autoritären Zentralregierung sein. Überhaupt ist das große Ereignis ganz nach Plan verlaufen. Nicht einmal die angeblich erlaubten Demonstrationen fanden statt. Offenbar gab es für keinen der über 70 Anträge grünes Licht. Aber die festgehaltenen und verbannten Dissidenten lösen sich nicht in Luft auf. Ich sprach mit unserem Korrespondenten in Peking über die Menschenrechtssituation nach den Spielen und fragte Usmov zuerst nach den Dissidenten.
Nun, laut der Organisation Human Rights Watch sind ja auf die Olympischen Spiele hin 24 solche Dissidenten teilweise festgenommen und teilweise aus Peking und aus anderen Städten in die Provinzen verbannt worden. Das Ziel war natürlich, dass sie während der Olympischen Spiele nicht mit diesen ausländischen Medienvertretern in Kontakt kommen können. Meines Wissens sind von den Festgenommenen keine freigelassen worden unterdessen, aber der größere Teil ist verbannt worden und diese durften in ihre Wohnorte zurückkehren. Allerdings stehen sie da unter Hausarrest und es ist unmöglich für in- und ausländische Medienvertreter, mit ihnen in Kontakt zu treten gegenwärtig.
So viel zu Peking, zur Hauptstadt. Wie sieht es in den Minderheitsgebieten aus? In Erinnerung ist uns noch, wie massiv die chinesische Regierung gegen die Tibeter vorgegangen ist.
Also die tibetischen Gebiete, das ist wirklich das, wo sich die Menschenrechtslage deutlich verschlechtert hat, wegen der Olympischen Spiele. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, es war schon vor diesem Aufstand im März, war es so, dass in großen Klöstern jeweils ein Polizeibüro drin war, wo die Mönche einmal in der Woche vortraben mussten und eine ideologische Schulung über sich ergehen lassen mussten. Und mittlerweile ist es so, dass auch in den kleineren Klöstern und auch in den Klöstern außerhalb von Kern-Tibet, es gibt ja noch andere tibetisch bewohnte Gebiete, solche Büros eingeführt worden sind. Also die Repression ist deutlich stärker geworden. Die Mönche, die tibetischen, die stehen unter Druck. Und das hat während der Spiele und nach den Spielen nicht nachgelassen.
Gilt Ähnliches auch für die Uiguren in der Provinz Xinjiang?
Ganz klar. Also in Xinjiang, da ist es ja zu Bombenattentaten und Überfällen auf Polizeikräfte gekommen, vor den Spielen und während der Spiele. Und auch dort ist die Lage gegenwärtig immer noch sehr stark gespannt, ist die Repression sehr stark. Es gibt Patrouillen, die Leute stehen unter viel größerem Druck, sie müssen sich ständig, wenn sie sich auf den Straßen bewegen, ausweisen und auf allerhand Repressionen eben gefasst machen.
Während der Spiele hegten ja manche Beobachter die Hoffnung, die chinesische Bevölkerung beginne nun etwas selbstbewusster auch mal das Regime zu kritisieren. Ist davon etwas zu spüren?
Keineswegs. Also ich denke eben diese Hoffnungen, also dass wegen der Olympischen Spiele sich die Menschenrechtslage in China schnell stark verbessern würde, das war immer schon naiv. Was man auch sagen muss, ist, dass es einen langsamen Verbesserungsprozess gibt, eindeutig, aber der hat nichts mit den Olympischen Spielen zu tun. Wir können vielleicht von einer Art Verrechtsstaatlichung in Teilbereichen reden. Und da, finde ich, da gibt es schon Fortschritte. Wenn man das vergleicht, den Stand heute zum Beispiel mit vor 20 Jahren oder kurz nachdem Mao gestorben ist, das ist schon wie Tag und Nacht. Also ich gehe zum Beispiel auch davon aus, dass jetzt bei diesem Milchpulverskandal auf den hin, dass Eltern von geschädigten Kindern die Möglichkeit haben werden, Schadenersatzklagen einzureichen gegen die Firmen, die diese Milch gepanscht und mit Chemie verseucht haben. Und ich denke, die werden auch Chancen haben, damit durchzukommen. Sie können heute auch zu einem Rechtsanwalt gehen und den beauftragen, eine Klage einzureichen. Das sind alles Sachen, die es noch vor 20 Jahren eben nicht gab. Diesen Prozess gibt es.
Die Einschränkungen des chinesischen Regimes sind ja auch sehr stark im Bereich Internet. Hat sich da etwas geöffnet seit den Spielen?
Nein, grundsätzlich nicht. Also die Websites sind für chinesische Internetbenutzer weiterhin gesperrt, die einschlägigen. Das war auch nur zeitweise für die ausländischen Journalisten in diesem Medienzentrum so, dass da etwas aufgegangen ist und eben da hat sich für das breite Publikum nichts gemacht. Und das ist eine interessante Frage, weil das Internet ist etwas, was die chinesischen Machthaber sehr viel mehr beschäftigt als die im internationalen Raum so stark beachteten Dissidenten, weil da gibt es wirklich eine riesige Blogger-Szene, es gibt Chatrooms und da wird ständig werden die Finger auf wunde Punkte gedrückt und es gibt mindestens 35.000, wahrscheinlich eher 40.000 Leute, Angestellte, die nichts anderes tun als 24 Stunden am Tag rund um die Uhr Chatrooms und Blogs eben von anstößigen Themen zu säubern. Das macht den chinesischen Machthabern offensichtlich doch sehr, sehr Angst, was da läuft.
Informationen von Urs Morf in Peking. Nicaragua. Für dieses Land in Zentralamerika interessierte sich in den 80er Jahren eine breite Öffentlichkeit, auch in der Schweiz. Es war die Zeit der sandinistischen Revolution und Daniel Ortegas. Die Revolution ist lange vorbei, Nicaragua aus den Schlagzeilen verschwunden, obwohl Daniel Ortega das mausarme Land erneut regiert und das ausgesprochen autoritär. Der bekannte Dichter und ehemalige Priester Ernesto Cardenal gehört zu den schärfsten Kritikern Ortegas und seiner Regierung. Auslandredaktor Franco Battel hat mit Ernesto Cardenal gesprochen.
Das Haar ist schlohweiß, auch das Gewand ist weiß, nur die dunkle Baskenmütze sorgt für einen Kontrast. Ernesto Cardenal zählt 83 Jahre und man sieht sie ihm an. Wenn er aber über seinen einstigen Gefährten Ortega herzieht, flackert das alte Feuer auf.
Una dictadura familiar, lo que hay ahora en Nicaragua es una dictadura de Daniel Ortega, de su esposa y de sus hijos.
Eine Familiendiktatur sei Nicaragua heute, wettert er, eine Diktatur Ortegas, seiner Frau und seiner Kinder.
Daniel Ortega controla el poder electoral y controla los jueces y controla la justicia y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos los poderes los tiene él.
Ortega habe alle Macht, er kontrolliere die Wahlbehörde und die Justiz. Cardenal, der Dichter und einflussreiche Befreiungstheologe, war in den 70er und 80er Jahren selber Sandinist. Als Kulturminister in Ortegas Regierung fiel er beim Vatikan in Ungnade. Heute hat Cardenal Ortegas Partei längst verlassen und er gehört, wie viele seiner alten Weggefährten, der Opposition an. Hoffnungen auf einen demokratischen Wandel hat er aber nicht.
Ha prohibido que participe en las elecciones el partido de nosotros, el partido sandinista de oposición a él. No podemos participar. Entonces no son elecciones libres ni honestas.
Weder frei noch fair würden die nächsten Wahlen sein, denn Ortega habe es seiner Partei verboten, an den kommenden Wahlen teilzunehmen. Wie aber wurde aus Ortega, dem einstigen Helden, der vor 30 Jahren die Linken Europas begeisterte, gar elektrisierte, ein ganz gewöhnlicher Caudillo, ein autoritärer Herrscher lateinamerikanischen Zuschnitts? Cardenal, der sich nach wie vor als revolutionär bezeichnet, blickt zurück in die 80er Jahre. Die Einmischung der USA, vor allem die Finanzierung der Contras, die gegen die Sandinisten kämpften, die vielen Toten dieses achtjährigen Krieges, aber auch das Wirtschaftsembargo der USA, hätten enorm geschadet.
Una guerra de ocho años, con la muerte de muchos jóvenes. que morían todos los días en esta guerra. Y también había un embargo económico. Ya empezaba a haber una crisis económica grande. Y el pueblo entonces se vio obligado a votar por otro gobierno para que se acabara esa situación tan grave que había.
Als Folge von Krieg und Wirtschaftskrise hätte das Volk 1990 keine andere Wahl gehabt, als eine andere Regierung zu wählen. Mit dieser Niederlage habe Ortega auch seine Moral verspielt. Ortega und seine Getreuen hätten sich, bevor sie die Macht abgaben, hemmungslos bereichert, hätten geplündert, was zu plündern war. Seit 2007 nun regiert Ortega erneut. Von der Revolution aber sei nicht mehr viel übrig, sagt Cardinal. Die Demokratie, eine der großen Errungenschaften, sei gescheitert oder zumindest in größter Gefahr. Tatsache ist, Nicaragua ist heute nach Haiti das zweitärmste Land Lateinamerikas. Es litt schon vor Ortegas zweiter Regierung unter Korruption, am schlimmsten unter Präsident Alemán, mit dem Ortega während Jahren gemeinsame Sache machte. Aber auch Naturkatastrophen, vor allem der Wirbelsturm Mitch von 1998, hinterließen tiefe Spuren. Es sei eine schmerzvolle Zeit, die Nicaragua erlebe.
Una situación realmente muy dolorosa la que estamos teniendo y el gobierno de Ortega no ha hecho ninguna cosa importante para cambiar esa situación.
Die Regierung Ortega habe bisher nichts unternommen, die Situation zu ändern. Viele hungerten, Lebensmittel seien auch in Nicaragua teurer geworden und viele hätten kein Geld, sie zu kaufen.
Das war ein Beitrag von Auslandredaktor Franco Battel und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.